Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute kommt aus Josua Kapitel 20, die Verse 1 bis 21, Vers 45. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen, damit wir gemeinsam sein Wort lesen und sehen können, was darin steht. Es ist erneut, wie die letzten Male, ein längerer Abschnitt und ich werde auch heute nicht alle 54 Verse lesen, sondern aus Kapitel 20, die Verse 1 bis 9. Aus Kapitel 21, die Verse 1 bis 8 und die Verse 41 bis 45. Ich bitte die Gemeinde für das Lesen von Gottes Wort, sich zu erheben. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und der Herr redete zu Josua und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich: Bestimmt euch Zufluchtsstätte, von denen ich durch Mose zu euch geredet habe, dass darin fliehe ein Totschläger, der jemanden aus Versehen unabsichtlich erschlagen hat. Und sie seien euch zur Zuflucht vor dem Bluträcher. Und er soll in einen von diesen Städten fliehen und am Eingang des Stadttores stehen und vor den Ohren des Ältesten jener Stadt seine Sache vorbringen. Und sie sollen ihn zu sich in die Stadt aufnehmen und ihm einen Ort geben, damit er bei ihnen wohne. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, so sollen sie den Totschläger nicht in seiner Hand ausliefern, denn er hat seine Nächsten unabsichtlich erschlagen und er hasste ihn vorher nicht. Und er soll in jener Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde zu Gericht gestanden hat, bis zum Tod des Hohenpriesters, der in jenen Tagen sein wird. Dann mag der Totschläger zurückkehren und in seine Stadt und in sein Haus kommen, in die Stadt, aus der er geflohen ist. Und sie heiligten Kedes in Galiläa im Gebiet Naphtali und Sichem im Gebiet Jephraim und Kiriat Araba, das ist Hebron, im Gebiet Juda und jenseits des Jordan von Jericho. Im Osten bestimmten sie Bezer in der Wüste, in der Ebene vom Stamm Ruben und Ramoth in Gilead vom Stamm Gad und Golan in Bassan vom Stamm Manasse. Das waren die bestimmten Städte für alle Kinder Israel und für den Fremden, der in ihrer Mitte weilte, damit jeder darin fliehe, der jemanden aus Versehen schlagen würde, damit er nicht durch die Hand des Bluträchers sterbe, bis er vor der Gemeinde gestanden habe. Und die Häupter der Väter der Leviten traten zu Eliezer, dem Priester, und zu Josua, dem Sohn Nun, und zu den Häuptern der Väter der Stämme der Kinder Israel und redeten zu ihnen in Silo, im Land Kanaan, und sprachen: Der Herr hat durch Mose geboten, uns Städte zum Wohnen zu geben und deren Bezirke für unser Vieh. Und die Kinder Israel gaben den Leviten von ihrem Erbteil diese Städte und ihre Bezirke nach dem Befehl des Herrn. Und das Los kam heraus für den Familien der Kehatiter, und die Söhne Aarons, des Priesters aus den Leviten, erhielten vom Stamm Juda und vom Stamm des Simeoniter und vom Stamm Benjamin und durch das Los 13 Städte. Und die übrigen Söhne Kehats erhielten von den Familien des Stammes Ephraim und vom Stamm Dan und vom halben Stamm Manasse durch das Los 10 Städte. Und die Söhne Gersons erhielten von den Familien des Stammes Issachar und vom Stamm Aser und vom Stamm Naphtali und vom halben Stamm Manasse in Basan durch das Los 13 Städte. Die Söhne Meraris nach ihren Familien vom Stamm Ruben und vom Stamm Gad und vom Stamm Zebulon 12 Städte. Und so gaben die Kinder Israel den Leviten diese Städte und ihre Bezirke durch das Los, so wie der Herr durch Mose geboten hatte. Wir lesen weiter in Vers 41. Alle Städte der Leviten inmitten des Eigentums der Kinder Israel, 48 Städte und ihre Bezirke. Diese Städte hatten Stadt für Stadt ihre Bezirke rings um sie her. So war es bei allen diesen Städten. Und so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum her nach allem, was er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Kein Wort fiel dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Jesus Christus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Empfangt sie als solches. Ihr dürft euch setzen. Im Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf, schuf er das Leben. Ein Leben in Gemeinschaft mit ihm. Ein gutes Leben, so gut, dass Gott selbst sagt, es ist sehr gut. Von den fließenden Flüssen, die den Garten tränken, zu den bunten Vielfalt aller Tiere, Blumen und Bäume mit ihren vielen Farben und verschiedenen Formen, bis hin zum Menschen, der durch den Odem Gottes eine lebendige Seele wurde. Im Garten Eden pulsierte das Leben. Doch durch die Sünde kam der Tod, und seitdem ist die Menschheitsgeschichte gekennzeichnet von Kulturen und Nationen, die ein Erleben ermöglichen wollen, der dem Garten Eden ähnelt. Der Mensch sucht nach Leben. Er ist sich dessen bewusst, dass zu leben etwas Wertvolles ist. Die Weltklimakonferenz COP30 setzt alles an, damit das Leben hier auf Erden nicht frühzeitig zu Ende geht. Sie versuchen, das Leben zu schützen. Die Raumfahrt setzt Milliarden von Dollar ein und versuchen, das Leben auf irgendeinem anderen Planeten zu ermöglichen. Irgendwo da draußen. Die Demokratie wird als politische Richtschnur verwendet, um das zwischenmenschliche Leben, das Leben in Freiheit, zu garantieren. In den Versen, die wir heute gelesen haben, geht es darum, dass Gott das Leben im verheißenen Land schützt und zugleich seinem Volk bewusst macht, dass das Leben auf dieser Erde nicht das Ziel ist. Und er garantiert, dass er Leben, wahres Leben und wahre Freiheit gibt. Da wir in einer gefallenen Welt leben, wird das Leben auf verschiedenen Arten angegriffen und verachtet oder missbraucht. Wie blickst du auf das Thema Leben und auf dein Leben? Wie stehst du zu Themen, wo das Leben frühzeitig beendet wird? Durch Mord, Abtreibung, Selbstmord, Euthanasie. Daher lautet das Thema der heutigen Predigt ein wertvolles Leben. Und wir wollen uns drei Punkte anschauen. Erstens, das Leben geschützt. Zweitens, das lebendige Gleichnis. Und drittens, das Leben garantiert. Also ein wertvolles Leben unter den drei Punkten, das Leben geschützt, das lebendige Gleichnis und das Leben garantiert. Lass uns den ersten Punkt uns anschauen, das Leben geschützt. Wo befinden wir uns in der ganzen Geschichte der Landeroberung und Einnahme? In den letzten Kapiteln, genauer gesagt ab Kapitel 13, handelt es sich um welches Gebiet, welcher Stamm der Kinder Israel durch das Los bekommen soll. Mit Kapitel 19 wurde diese Aufgabe zu Ende gestellt, bis auf einen Stamm, die Leviten. Aber sie sollten ja kein Gebiet bekommen, sondern sie sollten nur einzelne Städte bekommen. Kapitel 20 beginnt damit, dass Gott zu Josua redet. Das letzte Mal, wo ein Kapitel so beginnt, war kurz vor der Landaufteilung. Gott gibt an, wie es jetzt weitergehen soll. Gott sprach zu Josua damals, nun ist es dran, das Land aufzuteilen. Ihr habt es erobert, jetzt ist der nächste Schritt dran, das Land aufzuteilen. Und jetzt spricht er wieder zu Josua und sagt, jetzt ist es dran, die Zufluchtsstätten zu bestimmen. Ich weiß nicht, ob die Kinder Israel diese Schritte gemacht hätten, hätte Gott ihnen nicht geboten, sie zu tun. Sie haben sich oft zufriedengestellt mit der momentanen Situation. Zuerst hatten sie das Land erobert und die waren alle beisammen und wollten gar nicht ihr Erbteil in Besitz nehmen. Aber Gott wollte, dass jeder Stamm sein Gebiet bekommt. Jeder hatte seinen Verantwortungsbereich. Gott in seiner Weisheit hat das so angeordnet, weil er weiß, dass wir Menschen, egal wie gut wir meinen, uns mit jemandem anders zu verstehen, immer das Potenzial zum Streit in uns bergen. Selbst zwischen Lot und Abraham entstand ein Streit, dass sie sich trennen müssten. Und warum mussten sie sich trennen? Damit das Leben weitergehen konnte. Damit das Leben wachsen konnte. Es war nämlich nicht genügend Platz für ihr Vieh oder für ihre Herde und die Herde war damals großteils ihr Lebensunterhalt. Gott hat durch den ersten Schritt der Landaufteilung Ordnung geschaffen, damit das Leben langfristig gewährleistet ist. Aber es bleibt nicht bei diesem einen Schritt der Landaufteilung. Es findet immer ein Fortschritt statt. Und ich denke, wir sollten uns auch immer wieder bewusst sein, dass wir in unserem Leben immer anstreben sollen, vorwärts zu kommen, weiter zu machen. Ich glaube, wir dürfen immer wieder uns die Fragen stellen, an welchen Hebeln kann ich jetzt noch was ändern? Wo gibt es Sachen, die ich neu ansetzen muss? Wo gibt es Ansichten, die ich vielleicht hinterfragen muss und unter Gottes Wort korrigieren lassen sollte, damit das Leben gefördert wird? Israel war sehr wahrscheinlich mit der Landaufteilung zufrieden, wäre sehr wahrscheinlich mit der Landaufteilung zufrieden gewesen und hätten vergessen, dass Gott ihnen geboten hatte, diese Zufluchtsstätten aufzustellen, wenn sie in das verheißene Land kommen. Und darum erinnerte er sie sanftmütig daran. Um zu erklären, was diese Zufluchtsstätten mit sich hatten, wie viele kennen die Geschichte von West Side Story oder Romeo und Julia? Oder es gibt auch andere Geschichten, die sehr ähnlich sind. Oft hat es mit irgendeiner Mafia-Bande zu tun oder zwei verschiedene Gangs, die irgendwie in einer Gruppe ihren Bezirk quasi absichern wollen. Was ist der Hintergrund dieser Geschichten? Irgendwann hat irgendeiner aus einer dieser Familien oder Gruppen irgendeinen aus der anderen Gruppe einen Schaden angerichtet. Es war zu Beginn vielleicht etwas Kleines. In den einzelnen Familien wird dann oft schlecht über die andere Familie geredet und es beginnt eine Abneigung gegen diese andere Familie zu wachsen und manchmal sogar Hass. Aber dann eskaliert sich diese Situation in solchen Geschichten, dass einer aus der einen Gruppe einen anderen aus der anderen Gruppe tötet. Vielleicht auch sogar nur aus Versehen. Und dann meinen die Gruppen, dass Gerechtigkeit nur durch Rache wiederhergestellt werden kann. Und oft enden solche Geschichten tragischerweise in einem Blutbad, wo viele Unschuldige ihr Leben verlieren. Und genau um so eine Situation zu verhindern, um das Leben der Unschuldigen zu schützen und das Land nicht dadurch zu verunreinigen, hat Gott diese Zufluchtsstätten angeordnet. Wie lief das ab? Es hat eine Person aus Versehen jemanden getötet. Und das Beispiel, das wir dafür bekommen, lesen wir in 5. Mose Kapitel 19, ab Vers 4. Ich lese es euch kurz vor. Und dies ist die Sache mit dem Totschläger, der dahin fliehen soll, damit er am Leben bleibe. Wer seinen Nächsten unabsichtlich erschlägt und er hasst ihn nicht vorher, wie etwa, wenn jemand mit seinem Nächsten in den Wald geht, um Holz zu hauen und seine Hand holt mit der Axt aus, um das Holz abzuhauen und das Eisen fährt vom Stiel und trifft seinen Nächsten, dass er stirbt. Der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibe. Also jemand tut durch eine Arbeitsaufgabe irgendwie aus Versehen irgendjemanden töten. Er rennt jetzt dann zu eins von diesen Städten und erzählt es den Ältesten, die beim Tor sind. Normalerweise ist es da, wo die Ältesten der Stadt sich versammelt haben und Rechtssachen geklärt hatten. Er erzählt ihnen und berichtet ihnen, von was passiert ist. Die Ältesten gewähren ihnen dann quasi Zuflucht in dieser Stadt, bis die Sache vollständig geklärt wird und er dadurch Schutz bekommt vor dem Blutsrächer, wie es in unserem Abschnitt steht. Blutsrächer, interessanterweise, ist das gleiche Wort für Erlöser, welches auch Boas, der Rut war. Damals, Boas sollte die Rut quasi erlösen und es war was Positives. Dadurch sollte Leben entstehen, das Leben gefördert werden, damit das Leben weitergehen kann. In unserem Beispiel, in unserem Abschnitt heute, ist es negativ. Der Erlöser, der erlöst den Namen der Person, der getötet wurde. Er rächt das Blut der Person, die gestorben ist. Aber dafür muss erstmal geklärt werden, ob es tatsächlich aus Versehen war oder ob es beabsichtigt wurde. Und dafür waren mindestens zwei Zeugen notwendig. Wenn diese zwei Zeugen zeugen könnten, ja, das war tatsächlich ein Unfall, das war ein Ausversehen, dann war die Person, die den anderen getötet hat, unschuldig des Mordes. Also wir würden es heute vielleicht als fahrlässig, also er wäre dann fahrlässig gewesen. Und er durfte quasi dann in dieser Stadt bleiben, bis der Hohepriester gestorben ist. Er lebte quasi dann in dieser Stadt als Gefangener. Wenn er frühzeitig aus dieser Stadt rausgehen würde, dann hatte der Erlöser das Recht, ihn zu töten. Wenn jedoch das Ganze anders gewesen wäre, dass er schuldig gefunden wäre, dann wurde er gesteinigt, wie alle Mörder, und der Erlöser war der Erste, der den Stein werfen sollte. Was wird uns durch diesen Prozess deutlich? Es sind vier Dinge. Das Leben einer Person ist in den Augen Gottes sehr wertvoll. Kein Mensch hat das Recht, das Leben eines anderen zu nehmen. Das liegt allein bei Gott. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und das gibt den Menschen seine Würde und seinen Wert. Das Leben ist wertvoll und Gott nimmt bewusste Maßnahmen, um dieses Leben zu schützen. Zweitens, wenn eine Person getötet wird, kann dies nur mit dem Tod einer anderen Person beglichen werden. Entweder ist die Person schuldig und die wird dann dafür getötet, oder die Person ist unschuldig und die bleibt in dieser Stadt, bis der Hohepriester stirbt. Der Hohepriester oder das, mit dem Tod des Hohenpriesters ist die Schuld beglichen. Drittens, solche Gesetze gab es damals nur beim Volk Israel. Es ist bei keiner anderen Kultur oder Nation der damaligen Zeit zu finden. Und es zeigt uns den Wesen, das Wesen Gottes, seine Barmherzigkeit mitten unter Ungerechtigkeit. Eine Eigenschaft, die uns oft fehlt. Wir sehen, dass Gott unterscheidet zwischen den Umständen, unter der eine Sünde begangen wird. Und er differenziert zwischen der Schwere der Tat, die begangen wurde. Und zeigt auch, dass es ihm um was viel Wichtigeres geht, als um die Tat an sich. Es geht ihm immer um das Herz und nicht bloß um das Halten äußerlicher Gebote. Und viertens, sehr wichtig, was wir durch die Aufteilung der Standorte dieser Städte sehen, ist, dass es jeweils drei auf beide Seiten vom Jordan waren und gleichmäßig aufgeteilt waren vom Norden bis zum Süden. Und das drückt aus, dass Gerechtigkeit für jeden zugänglich ist. Die Städte befanden sich nicht irgendwann an einem Rand, wo es schwer war hinzukommen. Nein, die waren sehr schnell erreichbar für die Bevölkerung. Das klingt alles gut. Ja, das sind gute Gebote, die Gott gegeben hat, eine gute Art und Weise, wie Gott sich gedacht hat, dass das Leben hier auf Erden trotzdem geschützt ist, trotz der gefallenen Welt, in der wir leben. Und ich denke, jeder von uns ist sehr dankbar, dass wir so einen Gott haben, der durch solche Gesetze sein Wesen auch zum Ausdruck bringt. Er ist gerecht, ja sogar bis in den kleinsten Details. Jedoch kommen wir den einen oder anderen eventuell Fragen auf. Wenn wir so oft davon sprechen, dass Gott souverän ist und dass er diese Welt in seinen Händen hält, warum lässt er solche versehentliche Tötungen überhaupt zu? Könnte er nicht dafür sorgen, dass der Axtkopf plötzlich zu schwer wird und nicht so weit fliegt oder dass die Person, die es treffen sollte, rechtzeitig noch aus dem Weg sich bewegt? Das wäre für uns Menschen der sehr offensichtliche Weg, wie Gott handeln sollte, wenn er souverän, allmächtig und liebevoll ist. Und er tut es in gewisser Weise in viel mehr Situationen, als wir uns dessen vielleicht bewusst sind. Aber können wir nicht darin noch tiefer sehen, worum es Gott geht? Ja, Gott ist souverän, aber wir sind keine Marionetten. Er gibt uns solche Gebote nicht, damit wir nach dem Motto leben, ich kann jetzt einfach so leben, wie ich will, ich habe ja immer einen Freischein, wenn ich was aus Versehen schlecht mache oder wenn ich aus Versehen sündige. Und andererseits können wir nicht nach dem Motto leben, ja, hier ist ein Regelkatalog und ich das jeden Schritt und Tritt meines Lebens bestimmt. Gott zwingt uns nicht, das zu machen, was er will. Er will, dass es von unserem Herzen kommt, weil wir sein Wesen widerspiegeln sollen. Solch ein Gebot und dass Gott solche Sachen zulässt, sollten uns dazu führen, nicht leichtsinnig zu sein, sondern unseren Aufgaben noch bewusster zu machen. Mitzudenken, dass es nicht nur um uns geht, wenn wir irgendwas machen, dass es andere betrifft, dass wir nicht nachlässig sind, sondern und dadurch anderen Schaden anrichten. Es ist uns bewusst, wenn wir arbeiten, dass unsere Arbeit auch andere Leute beeinflussen kann. Gott will, dass wir stets den anderen im Blick haben und nicht nur eine Liste von Geboten abhaken. Habe ich ständig das Wohl des anderen im Blick? Ist meine Arbeitsweise in meinem Leben so gestaltet, dass ich das Leben anderer nicht gefährde? Ich kann nur ein Beispiel hier bringen. Zur Zeit, als ich meine Zimmermann-Ausbildung gemacht hatte, war ich als Azubi an dem einen Tag der Einzige, der einen Führerschein hatte. Der Meister, dem wurde sein Führerschein entzogen, und alle anderen waren irgendwie entweder im Urlaub oder krankgeschrieben. Wir sollten zu einer Baustelle fahren und ich war beim Anbinden der Holzbretter hinten auf der Ladefläche und er hat gemeint, den einen Gurt können wir noch weglassen. Und als Azubi wollte ich nicht rummeckern und wollte nicht einen großen Aufstand machen und habe einfach das gemacht, was er gesagt hat. Und wir sind losgefahren und an dem Tag war es sehr windig und eins von diesen Holzbretter wurde durch den Wind quasi abgebrochen und ist auf dem Auto hinter uns gelandet. Glücklicherweise war es nur ein Lackschaden. Der Meister versuchte noch geschwind, noch einen Gurt hinzumachen, bevor die Polizei kommt, dass alles ordentlich aussieht. Aber die Strafe musste trotzdem gezahlt werden. Wir meinen manchmal, damit es für uns schneller geht, bequemer geht, einfacher geht, dass wir einfach auf bestimmte Sachen verzichten können. Diese Dinge können jedoch anderen schaden. Und wir Männer müssen hier besonders aufpassen, selbst wenn weil wir dazu tendieren und dazu neigen, unser eigenes Wohl in Gefahr zu bringen, nicht nur in der Arbeit, aber auch vielleicht in unseren Freizeitaktivitäten, schaden wir dadurch unsere Frauen, wenn wir dann nicht mehr arbeiten können. Wenn wir ihnen nicht mehr erhalten bleiben und sie allein die Kinder erziehen müssen. Und das nur damit wir schnell noch etwas erledigen konnten. Wir noch einen Adrenalinkick bekommen oder unsere Freiheit ausleben können. Es geht Gott in diesem ganzen Abschnitt darum, das Leben im verheißenen Land zu schützen, damit es blühen kann. Jedoch sollte dem Volk bewusst sein, dass dieses verheißene Land nicht das Ziel ist und auch nie das Ziel war. Das Leben im verheißenen Land war trotzdem endlich und gefährdet. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Das lebendige oder das lebende Gleichnis. Jetzt, wo die Zufluchtsstätte bestimmt waren, kommen endlich die Leviten dran, der Stamm Levi. Erinnern wir uns daran, die Leviten bekamen aufgrund der Schuld von Levi, ihres Stammesvaters, von Jakob keinen Segen, sondern einen Fluch. Sie sollten, wie der Stamm Simeon auch, unter dem Volk Israel verteilt werden und somit ihre Identität verlieren. Jedoch, da sie in der Wüste zu Mose sich stellten bei der ganzen Begebenheit mit dem goldenen Kalb, wurde der Fluch zu einem Segen verändert, sodass durch das Verstreutsein der Leviten und ihre priesterliche Aufgaben sie ein Segen für das Volk sein sollten. Und ganz wichtig zum Beginn dieses Kapitels, ergreifen die Leviten, wie damals Kaleb es ergriff, die Initiative und kommen zu Josua und zu den Ältesten und fordern, dass sie das bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie kommen jetzt zu Josua und sagen, jetzt sind wir dran, damit ihr uns die Städte gibt, die Gott durch Mose geboten hatte. Und die Leviten bekommen verschiedene Städte verteilt unter dem Volk Israel. Bei den Stämmen, die größer waren, gab es mehrere Städte und bei denen, die kleiner waren, weniger Städte. Sie bekamen die Städte und einen ganz kleinen Streifen um die Stadt herum. Das war echt nicht viel, aber genug, damit sie ihr Vieh versorgen können, ihre Herde aufhalten können. Die Leviten hatten nicht die Gelegenheit, sich Ackerfelder oder Weinberge zu bauen. Sie konnten nicht Olivenhain oder Steinbrüche anschaffen, um sich irgendwie auf irgendeine Weise selbst zu versorgen. Nein, sie waren abhängig von den anderen Stämmen, damit sie überleben konnten. Sie sollten nicht, und Gott wollte nicht, dass sie selbst Versorger werden. Sondern durch den Zehnten, den die anderen Stämme brachten, sollten die Leviten versorgt werden. Der Gedanke ist, sie konnten sich nicht ansässig machen dadurch, wie die anderen Stämme. Sie waren ein lebendes Gleichnis für das Volk, dass sie das stets vor ihren Augen halten sollte, wie die Leviten abhängig sind von Gott und von uns, dass wir ihnen das geben, was sie brauchen, sind wir stets abhängig von Gott in unserem ganzen Leben. Aber auch, so wie die Leviten sich nicht ansässig machen könnten, sollte das Volk stets vor Augen halten, dass sie ihre Herzen nicht auf das Hier und Jetzt ansässig machen. Sie sollen sich hier verankern, sondern sollen sich bewusst sein, dass das Leben im verheißenen Land nur ein Vorschatten war auf den neuen Himmel und die neue Erde. Die Leviten drücken durch ihr Leben aus, wie sie frei sind, indem sie diese Städte haben für ihr Vieh und wie sie versorgt werden und dadurch auch ständig abhängig von Gott sind. Und ich hoffe, ihr merkt, wie reich Gott hier ist. Er gibt ihnen nicht nur 20 einzelne Städte, sondern er gibt ihnen 48 Städte. Durch die Leviten sollte das Volk auf dem richtigen Weg geleitet werden, auf dem Weg des Lebens, damit die Gesellschaft nicht abirrt und sich selbst zerstört. Gott hilft dem Volk, indem er die Leviten das ganze Land, auf dem ganzen Land verteilt, um ihnen auf den rechten Weg zu behalten. Wir müssen jedoch nicht weit schauen, um zu sehen, wie Israel trotz allem, was Gott ihnen gibt, all die Maßnahmen, die das Leben erhalten sollen, das Volk ihren eigenen Weg geht und sich für den Tod entscheidet, statt fürs Leben. Das Volk, so wie wir schaffen es nicht, stets nach dem Leben zu trachten. Und darum macht Gott am Ende von Kapitel 21 sehr klar und deutlich, ihr könnt nicht und ihr habt in euch selbst nicht die Garantie fürs Leben. Ich bin derjenige, der euch das Leben garantiert. Und somit kommen wir zum dritten Punkt, das Leben garantiert. In den letzten drei Versen haben wir ein Refrain, ein Lob zu der Treue Gottes. Bei der Landaufteilung haben wir immer wieder gesehen, wie das Volk seine Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Sie haben nicht alle vernichtet, die sie hätten vernichten sollen. Sie waren träge, Gottes Verheißungen zu ergreifen und das Land in Besitz zu nehmen. Sie waren kompromissbereit und faul, letzten Endes eigentlich ungehorsam und stur. Aber Gott hat sein Wort erfüllt. Wir haben als Überschrift der Josua-Reihe: Treu ist der Gott, der spricht. Und Ralph Davis hat zu seinem Kommentar zu Josua den Untertitel Keine fallende Wörter, frei übersetzt aus dem Englischen. Und der hat es aus diesem Vers 45. Kein Wort fiel von all dem Guten, was der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Und es wird eigentlich dreimal in diesen letzten drei Versen ausgesagt, immer ein bisschen anders beleuchtet. Das eine baut auf den anderen drauf auf. Gott gibt ihnen das Land, das er ihren Vätern verheißen hatte. Aber was wäre das Land, wenn es keine Ruhe gibt? Und darum gibt Gott ihnen die Ruhe, die sie brauchen, um in diesem Land zu leben. Aber diese Ruhe reicht nicht aus, wenn die Gesellschaft nicht funktioniert. Und Gott gibt ihnen alle Gebote, die gut sind, damit das Leben im verheißenen Land blühen und fruchten kann. Alles traf ein von den guten Worten, die der Herr zum Volk Israel geredet hatte. Wie kommt der Schreiber zu so einem Crescendo des Lobs am Ende dieses Kapitels? Weil es sich der ganzen Geschichte Israels bewusst ist. Davis beschreibt es passend und besser könnte man es eigentlich auch nicht ausdrücken. Immer wieder steht, wie der Herr geschworen hatte. Vers 43 und 44. Und dann Vers 45, alle gute Worte, die der Herr zu Israel geredet hatte, trafen ein. Gott ist jemand, der sein Wort hält. Und es gibt nichts, das ihm davon abhalten kann. Auch wenn es manchmal viel länger braucht als erwartet. Diese Verheißung wurde Abraham gegeben. Und er kam nicht in den Genuss dieses Landes, außer von einem Stück Grundstück, das er sich selbst gekauft hatte, die als Grab dienen sollte für seine Frau und später dann für ihn. Und dann zieht das Volk aus dem Land raus nach Ägypten, aus dem verheißenen Land raus, und sie werden Sklave 400 Jahre. Wie viele von ihnen starben unter der Last der Ziegel und mit meiner hingestreckten Hoffnung? Zeit und das lange Warten haben ihren eigenen Weg an den Glauben, an die Verheißungen Gottes zu nagen. Aber Gott führt sie aus Ägypten heraus. Und dann stand das Volk selbst im Weg durch ihren Unglauben, nicht das Land in Besitz zu nehmen. Und das führte zu einer 40-jährigen Wüstenwanderung. Aber Gott führte sie auch dadurch bis hin zu über den Jordan. Er besiegte ihre größten Feinde und gibt ihnen einen Sieg nach dem anderen. Er gibt ihnen das Land, das er verheißen hatte. Erst im Angesicht aller Hindernisse, die Gott beseitigt, selbst die eigenen, die das Volk gestellt hat, erst im Angesicht aller Hürden, die Gott überwältigt, sehen wir, was es bedeutet, dass er sein Wort hält. Und das gibt Grund, ihn zu preisen. Und er hat es nicht nur bei seinem Volk mit dem verheißenen Land gemacht. Das dient alles nur dazu, wie ich oft schon gesagt habe, als Vorbereitung und als Bild für uns in Bezug auf unser Heil. Gott ist der Garant des Lebens. Das Leben, das Adam und Eva im Garten aufgaben, weil sie selbst Gott sein wollten. Das Leben, das Gott ihnen schon versprach in 1. Mose 3,7 durch den Nachkommen, der aus ihm kommen wird, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Und um das zu machen, um dieses Leben wiederzugeben, überwindet Gott alle Hürden. Die Hürden, die Gott für Gott eigentlich keine Hürden sind, aber für uns Menschen Hürden wären. Aber die Hürde, dass er Mensch werden muss, um den Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Er braucht einen Stellvertreter, der beide Seiten der Partei repräsentiert. Und wie könnte er das machen? Indem er seinen Sohn sandte, der unsere Gestalt annahm und Mensch wurde. Ein Geheimnis, das vor dem wir uns nur staunen können. Er räumt unsere Sünde zur Seite, indem er selbst dafür zahlt, als ein viel besserer Hohepriester. Er, der Unschuldige, trägt unsere Schuld. Er gibt sein Leben hin, damit wir leben können. Er besiegt den größten Feind, den Tod, indem er aus dem Tod siegreich auferstand. Unsere Rechtfertigung ist besiegelt, unsere Verherrlichung sicher und das ewige Leben garantiert. Gibt uns das nicht Grund, Gott zu loben, ihn anzubeten? Und das sollen wir nicht nur mit unseren Lippen, sondern durch unser Leben. Wir haben bisher immer wieder die Parallele gezogen, wo wir uns das Buch Josua angeschaut haben. Was bedeutet das oder wie ist es ein Beispiel für die Mission und für die Heiligung? Und in beiden Bereichen gilt es, nach dem Leben zu trachten. Wenn wir es in gewisser Weise so anschauen, ist eigentlich die Mission, in Gottes Arbeit hineinzusteigen, uns von ihm gebrauchen zu lassen, damit er sein Werk ausführt, wo er Menschen aus dem Reich der Finsternis, aus dem Reich des Todes, in das Reich seines Sohnes der Liebe versetzt, in das Reich des Lebens. Ist uns der Wert einer Seele bewusst? Sind wir uns dessen bewusst, dass das Leben, das ein Mensch hat, nicht nur auf seinen Puls und seinen Gehirnaktivitäten zu beschränken ist, sondern auf seine Seele? Streben wir danach, Menschen das Evangelium zu bringen? Die einzige Botschaft, die Menschen Leben geben kann. Wenn wir im Hinblick auf den Westen zurückblicken, dann können wir sehen, dass das Evangelium maßgebend war, dass das Leben in unserer Gesellschaft so gut vorangehen konnte, blühen konnte. Wenn wir Missionarsgeschichten lesen, hören wir von Stämmen, die sich gegenseitig abgeschlachtet haben, die Kinder den Göttern geopfert haben. Aber wenn das Evangelium, als das Evangelium kam, schaffte es Leben. Und die Streitigkeiten wichen zur Seite und das Leben der Kinder wurde erhalten. Lasst uns aber nicht meinen, nur weil wir im Westen leben, wo es nicht mehr so barbarisch ist, dass das Leben gefördert wird. Stehen wir ein für das Leben von den Ungeborenen? Wie viele Frauen führen eine Abtreibung durch, weil sie unter Druck gesetzt werden von der Gesellschaft oder von ihrem Partner? Wie viele sind versklavt der Sünde und leiden und brauchen das Evangelium, damit sie nicht das Leben ihres Kindes beenden, damit sie ihr eigenes Leben der Karriere nachfolgen können oder die Schmerzen nicht mehr aushalten? Wie viele andere Religionen versprechen den Leuten das Leben, jedoch können es nicht garantieren und setzen nur Lasten auf den Menschen oder verführen sie? Wie viele Ideologien versprechen das Leben hier auf Erden und können es nicht geben? Alle anderen Wege, die nicht das Evangelium sind, können nicht das Leben garantieren. Nur Gott kann das. Er garantiert ewiges Leben und er kann es, weil er das Leben erschaffen hat und weil er seinen Sohn selbst gegeben hat, damit wir leben können. Ein Christ kann mit dieser Garantie des ewigen Lebens leben, aber alle anderen nicht. Wie sieht es aus in der Heiligung? Unser Leben sollte so gestaltet sein, dass wir das neue Leben, das Gott uns gegeben hat, schützen und fördern. Wir glauben nicht, dass wir einmal errettet sind und dann so leben können, wie wir wollen. Es sollte unser Streben sein, das Leben, welches Gott uns gegeben hat, zu verwirklichen. Gottes Wort fordert uns auf, allen Eifer anzusetzen, um unseren Glauben zu befestigen. Für uns sollte es bedeuten, zu leben ist Christus und zu sterben ist Gewinn. Können wir sagen, dass unsere Handlungen ein Umfeld schaffen, in dem Leben wachsen kann und gefördert wird? In meinen Beziehungen achte ich darauf, dass ich mit meinen Worten und meinen Taten jemanden fördere und unterstütze. Gibt es Verhaltensmustern, die auf anderen Druck ausüben, um meine Vorstellungen zu verwirklichen? Verurteile ich Menschen, statt zu fragen und sie kennenzulernen? Wie sieht es in der Gemeinde aus? Helfe ich jemandem im Glauben weiterzukommen? Gehe ich auf die Not des anderen ein und versuche nicht, mich selbst im Vordergrund zu stellen? Achten wir aufeinander, dass Christus in uns zunimmt und jeder zur vollen Mannesreife gelangt. In der Arbeit schaue ich, dass die Person die Anerkennung bekommt, die auch die Leistung gebracht hat. Oder schweige ich, wenn jemand was Gutes gemacht hat, damit sie nicht noch mehr gemocht werden? Bei den Kindern fördern wir als Eltern das Leben, das Gott gegeben hat. Mit den Gaben und Herausforderungen fördern wir Kreativität, dass sie gesund sind. Oder wollen wir sie in einem bestimmten Schema pressen? Und bei all dem ist es wichtig, dass wir Acht geben. Wenn wir meinen, es gibt Sachen, die nicht so wichtig sind, dass wir unser Verhalten prüfen, weil das könnte eventuell dazu führen, dass jemand verleitet wird, eher nicht nach dem Leben zu wandeln, dass ihr Glauben dadurch leidet und Schaden nimmt, dass sie nicht geistlich vorankommen. Und das mag als eine unmögliche Aufgabe erscheinen. Ich kann es doch nur falsch machen. Gott ermutigt uns jedoch dadurch, dass er das Leben garantiert. Das ewige Leben hat er garantiert und er lässt keinen seiner Worte fallen. Es gibt nichts, das du machen kannst, um die Rechtfertigung, die du in Jesus Christus hast, zu verbessern oder zu verringern. Es steht fest. Und weil es nie abhängig war von dir, es war immer abhängig von Gott, von dem Gehorsam Jesu Christi, kannst du nichts an dieser Rechtfertigung verändern. Darum steht auch in 1. Johannes 2, die Verse 1-2, wenn wir sündigen, haben wir einen Mittler. Und genau das ist der Grund, wieso wir freimütig streben können, das Leben zu schützen und zu fördern. Nicht, um unseren Platz im Himmel zu sichern. Nicht, um irgendwie gerecht zu werden vor Gott. Nein, weil das Leben schon garantiert ist Und auch wenn ich Fehler mache, gibt es einen gerechten Gott, der die Schuld bezahlt hat und beglichen hat, indem er es auf seinen Sohn gelegt hat. Lass uns ein Leben führen, wo wir nicht mit unserer momentanen Situation zufrieden sind, sondern immer schauen, wie wir es verbessern können, Gottes Wesen zu widerspiegeln, damit wir seine Ehre leben, weil wir wissen, dass unser Leben nicht hier auf Erden das Ziel ist, sondern der neue Himmel und die neue Erde. Amen.